Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ich bin Margarete Bause, stellvertretende Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Ich war viele Jahre in der Politik aktiv, viele Jahre im Bayerischen Landtag als Abgeordnete der Grünen und in der Legislaturperiode von 2017 bis 2021 im Deutschen Bundestag. Und ich war dort menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Jetzt engagiere ich mich ehrenamtlich in erster Linie und auch bei Transparency International Deutschland.
Herzlich willkommen in der 57. Folge vom Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hattest im letzten Jahr schon mit uns in Weimar beim Hafes-Menschenrechtsdialog über das Thema, was wir heute im Podcast besprechen möchten, diskutiert. Das war eine sehr spannende Diskussion und deshalb freue ich mich besonders, dass wir diese Diskussion heute fortsetzen können. Du hast schon angesprochen, dass du eigentlich Politikerin bist und das Transparency International Engagement eine neue Phase in deinem Leben. Aber was hast du für Erfahrungen in der Politik gemacht, die für deine Arbeit bei TI, kurz gesagt, besonders nützlich sind? Warum ist das Thema Korruption in der Politik überhaupt relevant?
Korruption ist ein höchst relevantes Thema, gerade in dem Bereich, in dem ich sehr viel gemacht habe und mich sehr engagiert habe, der Menschenrechtsschutz. Und Korruption führt zu Menschenrechtsverletzungen. Und deswegen ist es sozusagen ein Hebel, den man ansetzen kann, um Menschenrechte zu schützen. Und zivilgesellschaftliches Engagement ist aus meiner Sicht die Grundlage für eine funktionierende, lebendige Demokratie. Parteien, demokratisches System, Parlament, alles extrem wichtig. Aber ohne eine Zivilgesellschaft, die unsere Demokratie verteidigt, die sich sozusagen selbst ermächtigt, die Demokratie zu schützen gegen ihre Gegner. Ohne das können die politischen Institutionen die Demokratie nicht verteidigen. Und deswegen war es für mich klar, nach meinem aktiven politischen Leben in den Institutionen, dass ich gesagt habe, ich möchte gern in der Zivilgesellschaft mich engagieren, weil ich als Menschenrechtspolitikerin gemerkt habe, all die Menschenrechtsorganisationen, die NGOs, die da tätig sind, auch im internationalen Bereich, das ist so entscheidend, damit Menschenrechte geschützt werden. Und deswegen war es für mich klar, dass ich eigentlich nach meinem aktiven Leben als Politikerin politisch, also Politikerin bin ich immer noch, aber eben nicht jetzt in einem Parlament, politisch die Stimme der Zivilgesellschaft stärken will. Und natürlich kommt mir dabei zu Hilfe, dass ich die Strukturen des politischen Systems kenne, dass ich weiß, wie man auch politisches Lobbying macht, weil auch eine Organisation wie Transparency macht Lobbying für eine Sache, die wir als gut empfinden, nämlich für mehr Transparenz in der Politik, für Korruptionsbekämpfung. Und da hilft es natürlich zu wissen, wie kommen Entscheidungen zustande, wer ist wofür zuständig, wie gehe ich dabei vor, wie mache ich eine Petition, wie schreibe ich offene Briefe, wie kontaktiere ich Ministerien oder Abgeordnete. Und das ist etwas, dieses Wissen stelle ich gern eben Transparency jetzt zur Verfügung, damit für die Ziele, die für uns zentral sind, wir dann eben auch Gehör finden und die dann auch möglicherweise auf der politischen Ebene durchgesetzt werden können.
Du bist jetzt seit 2022 bei Transparency. Die Organisation gibt es aber schon seit 30 Jahren, und zwar in Deutschland und weltweit. Was habt ihr denn erreicht nach 30 Jahren? Ist die Gesellschaft, sind die Medien, ist die Politik heute gegenüber Korruption sensibler, wachsamer?
Absolut. Also ich glaube, Transparency ist eine Organisation, die in 30 Jahren unglaublich große Erfolge verzeichnen konnte. Vor 30 Jahren war es ja so, zum Beispiel noch so, dass Unternehmen Bestechungsgelder, die sie im Ausland bezahlt haben, in Deutschland von der Steuer absetzen konnten. Und das hat niemanden groß aufgeregt. Und heute gibt es auch im internationalen Bereich oder bei Unternehmen, die international tätig sind, eine sehr große Sensibilität und Aufmerksamkeit gegenüber Korruption. Es gibt Ehrenkodexe, Integrationsintegritätsrichtlinien und viele Unternehmen, die vielleicht auch mal durch einen Korruptionsskandal in die Öffentlichkeit geraten sind, haben sich dann intern sehr klare und gute Regelungen gegeben. Also da sind wir wirklich sehr weit gekommen, noch längst nicht an dem Punkt, den wir uns wünschen würden als Transparency, und in unterschiedlichen Ländern auch sehr unterschiedlich. Aber in Deutschland und auch innerhalb der meisten Länder, sage ich mal, der Europäischen Union, gibt es eine hohe Sensibilität gegenüber den Schäden, die Korruption anrichtet, und eben auch zunehmende rechtliche Instrumentarien, um dagegen vorzugehen.
Ich habe gesehen im Internet heute, dass ihr eine globale Strategie gegen Korruption habt, die von 2021 bis 2030 ein ganzes Jahrzehnt umfasst. Darüber werden wir heute nicht sprechen, aber mich würde natürlich trotzdem interessieren, was habt ihr als aktuelle Schwerpunktthemen oder was hast du auf dem Schreibtisch beispielsweise?
Also für uns ein wichtiges Thema, was glaube ich auch im Moment sehr brisant und sehr aktuell ist, ist das große Thema strategische Korruption. Strategische Korruption meint jetzt nicht die Korruption, die Unternehmen vielleicht betreiben oder Bestechung in Behörden oder Abgeordnetenbestechung, sondern es meint die Korruption oder das Verhalten von Staaten, meistens autoritären Staaten, mit korruptiven Mitteln Einfluss auszuüben auf andere Staaten, illegitimen Einfluss auszuüben. Also Beispiel der russische Staat, Destabilisierungsversuche gegenüber Demokratien, gegenüber Deutschland, gegenüber der Europäischen Union. Und wir fassen das unter dem Begriff der strategischen Korruption, weil man Korruption als Machtinstrument einsetzt, um Einfluss zu nehmen in einer Demokratie oder um diese Demokratie zu destabilisieren. Also das ist aus meiner Sicht im Moment ein ganz zentrales und wichtiges Thema zum Erhalt unserer Demokratie auf deutscher, aber auch insgesamt auf europäischer Ebene.
Vielen Dank, darauf werde ich mit dir gleich noch intensiver zu sprechen kommen, weil ihr da auch ein Positionspapier veröffentlicht habt vor kurzem. Und da werden wir noch sehr viel stärker in die Tiefe gehen können. Was mich interessiert, ihr habt jetzt im Juni eine Studie vorgestellt, die heißt Licht ins Dunkel bringen und ist laut eurer Pressemitteilung die erste deutschlandweite Studie überhaupt, die der Frage nachgeht, welche Bedeutung das sogenannte Whistleblowing, also das Hinweisen auf verborgene Missstände, für den Kinderschutz hat. Kinderrechte sind bei uns ein ganz wichtiges Thema auch im Podcast gewesen. Da haben wir eine Reihe zu gemacht mit verschiedenen Organisationen wie Kindernothilfe und TED-HOM. Warum ist das Whistleblowing in der Wirtschaft oder in Behörden bereits vielfach untersucht worden? Im Bereich des Kinderschutzes aber ein großes Dunkelfeld. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch jetzt mit diesem Drittmittelprojekt mit den SOS-Kinderdörfern um dieses Thema gekümmert habt?
Ja, das Thema Whistleblowing oder das Instrument Whistleblowing ist etwas, wofür Transparency zusammen mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen seit Jahren gekämpft hat. Und es hat lange gedauert, bis die EU-Richtlinie in Deutschland wirklich umgesetzt wurde. Und nun haben wir sie zum Glück, aber jetzt muss sie auch in die Praxis umgesetzt werden. Einige international tätige Unternehmen insbesondere haben da tatsächlich schon Vorarbeit geleistet, sind also da schon gute Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Und gerade in diesem ganzen zivilgesellschaftlichen Bereich fängt es jetzt erst an, wie setze ich das eigentlich in die Praxis um? Wie sind die Meldestellen, die Meldekanäle? Wie kann ich Anonymität gewährleisten? All diese Fragen, die dann ja auch in so einer Organisation, die auch nicht eine eigene Abteilung dafür einrichten kann, erstmal ins Leben gerufen werden müssen. Gerade der Bereich des Kinderschutzes, deswegen haben wir uns das vorgenommen, weil das eben überhaupt nicht so in der Wahrnehmung ist. Bei Whistleblowing denkt man, irgendjemand weist darauf hin, da ist Geldwäsche oder Steuerhinterziehung und dann schreitet der Staatsanwalt ein und dann wird das Geld eingezogen oder was auch immer. Aber in dem Bereich ist es ja viel diffiziler, viel sensibler, viel schwieriger zum Teil auch, und deswegen haben wir uns im Rahmen eben eines Drittmittelprojekts genau mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es darum geht, die Schwächsten zu schützen und was kann da eigentlich Hinweisgeberschutz bewirken, also eine Meldestelle, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie den Eindruck haben, da wird ein Kind misshandelt, da gibt es sexuellen Missbrauch oder was auch immer. Also ein viel schwierigeres Thema und auch eine Hilfestellung im Grunde für Jugendämter, die auch erstmal überlegen müssen, wie organisieren sie das Ganze. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass wir eben zusammen mit SOS Kinderdörfer diese gemeinsame Studie auf den Weg bringen können. Nicht als Anklage an die Jugendämter, sondern als Hilfestellung.
Ich finde das sehr interessant. Die Studie ist jetzt ja auch sozusagen nach der Pandemie veröffentlicht worden. Und während der Pandemie hat man ja immer wieder davor gewarnt, dass auch Fälle häuslicher Gewalt massiv zunehmen würden. Das wurde ja zum Teil, glaube ich, auch bestätigt. Warum tun sich trotzdem Jugendämter und andere Behörden so schwer mit anonymen Hinweisgebern, die ja notwendig sind, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen und für Besserung zu sorgen?
Naja, das macht natürlich sozusagen die Sensibilität in diesem Bereich aus, weil dann so ein Hinweis natürlich auch geeignet sein kann, eine Person potenziell zu schädigen oder zu zerstören. Also wenn sozusagen der Hinweis ungerechtfertigt ist oder die Anschuldigung ungerechtfertigt ist. Und deswegen ist es so wichtig, da die richtigen Instrumente zu haben, damit sensibel umzugehen, aber gleichzeitig eben auch diese niedrigschwelligen Meldewege zu haben, weil leider viel zu viele Menschen auch immer noch wegschauen oder sagen, ich will mich da nicht einmischen oder möglicherweise mache ich da was falsch. Und das könnte aber eben gerade zum Nachteil derjenigen sein, die dringend unseren Schutz brauchen. Und da braucht es eine besondere Sensibilität. Und deswegen ist es gerade eben für diese Institutionen wie Jugendämter nicht so einfach, aber umso wichtiger.
Ein ganz anderes Thema, was ich schon im letzten Jahr sehr spannend fand, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, ist, dass du als Menschenrechtspolitikerin im Bundestag plötzlich auf die, sagen wir mal, schwarze Liste der Chinesen geraten bist und von den Chinesen auch als eine von sehr wenigen Bundestagsabgeordneten sanktioniert wurdest. Du durftest also nicht nach China einreisen. Das hatte was damit zu tun, tatsächlich auch mit deinem Engagement für den Dissidenten Ai Weiwei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 2014, ist schon 10 Jahre jetzt her. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass wir bei dem Thema China über Menschenrechte und Sanktionen sprechen, meistens aber im umgekehrten Sinne, dass also nicht wir auf die Sanktionsliste der Chinesen kommen, sondern die Chinesen auf unsere Sanktionslisten kommen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Ich würde das Thema China aber erstmal gerne mit einem anderen Aspekt anfangen. Eure ehemalige internationale Vorsitzende, die Argentinierin Delia Ferreira Rubio, hat nämlich mal das Statement gebracht, Autoritarismus macht Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung von den Launen einer Elite abhängig. Also nicht von rechtsstaatlichen Prozessen. Beim Thema China haben wir in diesem Jahr eine interessante Beobachtung gemacht. Der Staats- und Parteichef Xi Jinping ist seit 2012 im Amt und seitdem, also seit 12 Jahren, hat er sich auch an den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben, große Antikorruptionskampagnen immer wieder gestartet. Und in diesem Frühjahr hat er auf einer Sitzung der Disziplinarkommission der herrschenden Kommunistischen Partei angekündigt, besonders in den Sektoren Finanzen, Energie, Infrastruktur, Pharma und auch bei den Staatskonzernen die Korruption stärker zu bekämpfen. Er will da so eine eiserne Armee gegen Korruption bilden und, was ich sehr spannend finde, auch sogar gegen hochrangige Generäle in der Volksbefreiungsarmee vorgehen. Das ist auch in den letzten Jahren passiert, sind auch etliche hochrangige Generäle schon aufgrund Korruptionsvorschläge entlassen worden. Dadurch, dass du dich viel mit China beschäftigt hast, direkt eine Frage an dich, wie erfolgreich bewertest du diese Art von Antikorruptionsstrategie im Reich der Mitte außerhalb von den uns bekannten rechtsstaatlichen Prozederen?
Also China hat mit Sicherheit ein riesiges Korruptionsproblem und das ist in einem Einparteiensystem auch gar nicht anders denkbar. Es gibt ja eben nicht diese Kontrollinstanzen, wie wir sie in einer Demokratie haben. Es gibt kein Whistleblowing, keine anonymen Meldewege, sondern einfach nur das System, dass man sagt, wenn man innerhalb der kommunistischen Partei ist, wenn man sich dort gut stellt, wenn man entsprechende Kontakte hat und so, bestimmte Vorteile genießen kann, Karrieren machen kann und so. Aber man kann natürlich genauso schnell dann wieder von oben nach unten durchrasseln. So, also es gibt nicht irgendwelche Gerichte, die dann nochmal nachprüfen, stimmt dieser Vorwurf oder so, sondern man ist vom Wohl und Wehe abhängig. Und natürlich befördert sowas dann auch Korruption in einem massiven Ausmaß. Und deswegen hat natürlich das System ein großes Interesse dran, Korruption zu bekämpfen, weil es schädigt ja auch die Partei und die Unternehmen und natürlich auch ich sag mal, das Vertrauen in das System. Aber wie gesagt, Korruptionsbekämpfung kann natürlich auch als Vorwand genutzt werden, um missliebige Personen einfach aus dem Feld zu räumen, aus dem Weg zu räumen, fertig zu machen, politisch zu erledigen. Und eben wenn es nicht die Kontrollinstanzen gibt, dann ist es im Grunde ein weiteres Herrschaftsmittel der Eliten, der Herrschenden, um in ihrem System durchzuregieren, und mit dem Vorwurf der Korruption kann dann einfach jeder sozusagen ins Gefängnis gesteckt werden, ohne dass das überprüft werden kann.
Vielen Dank. Transparency Deutschland hat eine Zeitschrift, die jetzt auch schon, glaube ich, in über 100 Nummern erschienen ist, und in eurer Ausgabe, die heißt Scheinwerfer 98, die dem Thema Menschenrechte gewidmet. Ich fand ein Statement sehr spannend, das ich auch gerne zitieren möchte. Ein Vergleich des Korruptionswahrnehmungsindex mit dem Freedom House Index für politische und bürgerliche Freiheiten zeigt, je stärker Korruption in einem Land verbreitet ist, desto mehr werden Menschenrechte verletzt. Das gilt auch umgekehrt. Starke demokratische Institutionen, unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen, die Korruption vorbeugen und aufdecken, sorgen für eine bessere Achtung der Menschenrechte. Wie erklärt sich aus deiner Perspektive dieser enge Zusammenhang zwischen Korruption und Menschenrechten?
Korruption führt in vielen Fällen zu Menschenrechtsverletzungen. Und deswegen ist der Kampf gegen Korruption und der Schutz der Menschenrechte muss Hand in Hand gehen. Auch viele Antikorruptionsaktivisten sind Menschenrechtsverteidiger. Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Situation von Menschenrechtsverteidigerinnen hat einen ihrer letzten Berichte dem Thema Korruption gewidmet, weil sie gesagt hat, das sind im Grunde die gleichen Menschen, die dort von den Regimen aufs Korn genommen werden und beseitigt werden sollen. Die verteidigen die Menschenrechte und sie kämpfen gegen Korruption. Und deswegen war es uns wichtig, diesen Zugang zum Menschenrechtsschutz über die Korruptionsbekämpfung deutlich zu machen, weil wir bei Transparency der Meinung sind, dass wir für beide Bereiche, also den Menschenrechtsschutz und der Korruptionsbekämpfung, etwas gewinnen können, wenn wir unsere Perspektiven und auch unsere Instrumente zusammenlegen und wenn wir vor allen Dingen auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich in diesen Bereichen engagieren, wenn wir da unsere Kräfte bündeln. Ich glaube, da könnte das Bündnis auch noch mal größer werden, wo wir zivilgesellschaftlich dann auch noch mal mehr erreichen können. Und ganz entscheidend aus meiner Sicht ist tatsächlich der Blick. Also häufig, wenn man über Korruption spricht, dann heißt es, naja, das ist sozusagen ein Verbrechen ohne Opfer, weil der besticht, hat einen Vorteil, und der die Bestechung entgegennimmt, der Bestochene, hat auch einen Vorteil. Also wenn es zu beiderseitigem Vorteil ist, ist zwar vielleicht nicht so schön, aber es gibt keine Opfer. Und das ist natürlich aus Menschenrechtsperspektive ganz falsch, weil Korruption eben häufig zu Lasten der Schwächsten in der Gesellschaft geht. Das fängt an im Justizsystem. Mir ist Unrecht geschehen, ich versuche vor Gericht zu gehen, aber der Richter, die Richterin ist korrupt, ist bestochen worden, vielleicht sozusagen von demjenigen, der mir den Schaden zugefügt hat, werde ich mein Recht nicht bekommen. Also das Recht auf ein faires Verfahren ist damit überhaupt nicht mehr gegeben. Oder in dem ganzen sozialen Bereich, Korruption zerstört die notwendigen Ressourcen im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, den Zugang zu Nahrung, den Zugang zu Wasser. Also all diese sozialen Menschenrechte sind durch Korruption extrem gefährdet. Und deswegen ist es so wichtig, gerade aus der Opferperspektive in einem Menschenrechtsansatz, das Thema Korruption nochmal anders zu sehen und auch die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten, die uns das Menschenrechtsregime, was ja weltweit sehr ausgefeilt ist, zur Verfügung stellt, zu gucken, was können wir davon vielleicht auch nutzen, für eine bessere Bekämpfung der Korruption.
Für das, was du jetzt beschrieben hast, habt ihr in der Zeitschrift auch den Begriff menschenrechtsorientierter Ansatz geprägt. Was glaubst du denn, so ein menschenrechtsorientierter Ansatz, könnte er die Korruption tatsächlich effizienter, besser bekämpfen?
Ich glaube schon, weil wir einfach zusätzliche Instrumente haben. Bei der Korruptionsbekämpfung ist eigentlich immer das Strafrecht im Mittelpunkt. Und beim Strafrecht, da muss man dem Täter natürlich nachweisen, dass er die Tat begangen hat, und dann kann er verurteilt werden oder auch nicht. Während im Menschenrechtsschutz ist der Staat in der Verpflichtung, den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten. Und wenn wir diesen Gedanken auf die Korruptions Prävention übertragen. Dann heißt es, dass der Staat in der Verpflichtung ist, Prävention zu betreiben, damit Korruption nicht passieren kann und damit auch der Menschenrechtsschutz verbessert wird. Also wir hätten sozusagen ein zusätzliches, auch juristisches Argument, ein rechtliches Argument oder Instrument in der Hand, um besser gegen Korruption vorgehen zu können. Nicht nur das Strafrecht, sondern eben auch im Sinne der Prävention. Das ist für uns als Transparency immer ganz entscheidend, nicht im Nachhinein, sondern vorher zu überlegen, was für Regeln brauchen wir eigentlich, damit es gar nicht erst zur Korruption kommen kann. Und da kann uns, glaube ich, der Menschenrechtsschutz und das Instrumentarium, was wir zum Menschenrechtsschutz auf UN-Ebene entwickelt haben, helfen, um auch effektiveren Korruptionsschutz zu gewährleisten.
Auch die EU geht ja gegen Korruption vor. Allerdings gibt es noch ein Desiderat. Wir haben in der EU ein sogenanntes globales Menschenrechtssanktionsregime, das nach amerikanischem Vorbild ausgestaltet wurde. Aber anders als die Amerikaner und inzwischen auch Kanada und die Briten hat das europäische Regime eigentlich keine wirklichen ausbuchstabierten Strafmaßnahmen gegen Korruption vorgesehen. In der Diskussion wurde nur von europäischer Seite gesagt, ja, in den Fällen, in denen nachgewiesen Korruption im Kontext schwerster oder massivster Menschenrechtsverletzung steht, fällt das auch unter das Thema Korruption auch unter dieses Menschenrechtssanktionsregime. Jetzt hat sich allerdings die EU, auch das Europäische Parlament, dafür ausgesprochen, so ein Sanktionsregime gegen Korruption auch auf der EU-Ebene zu etablieren. Welche Rolle könnte eure Expertise bei so einem europäischen Instrumentarium darstellen?
Also wir engagieren uns sehr, dass wir auch auf europäischer Ebene die Korruptionsbekämpfung in das Sanktionssystem reinbekommen, haben das schon in der Vergangenheit getan, da sind wir leider nicht durchgedrungen, aber ich glaube, dass, also wir bleiben da dran, ich glaube, dass wir da durchaus erfolgreich sein können, weil wir eben auch Vorbilder in anderen Ländern haben und das Bewusstsein eben auch für die Schäden und die Auswirkungen der strategischen Korruption auch auf europäischer und auch auf deutscher Ebene zunehmen. Von daher glaube ich, gibt es da durchaus Chancen und Transparency International kann in dem Sinne einen Beitrag leisten. Das Interessante ist ja, dass wir eine internationale Organisation sind, die in über 100 Ländern vertreten ist, mit über 100 Chaptern in diesen Ländern, sodass wir die Erfahrung aus diesen Ländern auch abrufen können und sagen können, wie wirkt sich Korruption da jeweils aus? Und ich glaube, in diesem Sinne, wo man dann auch mit ganz konkreten Beispielen arbeiten kann, ist das dann auch hilfreich? Oder auch, wie haben andere Länder das geregelt? Wie ist mit Bedenken umgegangen worden? Was kann man vielleicht auch lernen aus anderen Ländern? Dass wir dieses Wissen dann auch zur Verfügung stellen können für Regelungen auf europäischer Ebene.
Bevor die alte Bundesregierung vor über 3,5 Jahren dieses europäische globale Menschenrechtssanktionsregime in ihrer Ratspräsidentschaft unterstützt hat, gab es auch in Deutschland die Diskussion, eventuell ein nationales deutsches Sanktionsregime zu etablieren. Jetzt haben wir das europäische und kein deutsches. Wir haben aber noch kein europäisches Sanktionsregime gegen Korruption. Würdest du sagen oder könntest du dir vorstellen, dass, wenn sich dieser Prozess, ein europäisches Korruptionssanktionsregime zu etablieren, noch lange hinziehen sollte, dass man vielleicht auch wieder in Deutschland darüber sprechen könnte, auch auf deutscher, nationaler Ebene ein Sanktionsregime gegen Korruption zu etablieren? Oder macht das unter dem Gesichtspunkt der europäischen Einigung und der größeren Druckmittel als EU-27, macht das keinen Sinn, jetzt national zu denken bei dem Thema?
Also es gibt ja in einigen EU-Ländern nationale Sanktionsregime und in der Tat diskutieren wir das auch bei Transparency und wir haben es auch damals im Bundestag, als ich Bundestagsabgeordnete war, diskutiert. Also als taktische Möglichkeit ist es durchaus denkbar, dass man sagt, wir bauen da auch Druck auf, indem eben auch immer mehr nationale Parlamente ein nationales Sanktionsgesetz beschließen. Aber faktisch ist es natürlich nicht sehr sinnvoll. Da brauchen wir ein europäisches Regime, alleine Einreisesperren. Wir sind im Schengen-Raum. Das heißt, eine sanktionierte Person in ein Land des Schengen-Raums einreist, dann ist sie überall in der EU. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen ist es sinnvoll, eigentlich das Lobbying auf europäischer Ebene zu machen und zu gucken, dass wir dort eine sinnvolle Gesetzgebung haben. Und alles, was natürlich mit Finanzen, mit Geld, mit Binnenmarkt zu tun hat, ist sowieso europäisch geregelt. Also da sind die Handlungsmöglichkeiten der nationalen Ebene eingeschränkt. beschränkt. Und von daher glaube ich, dass es sinnvoll ist, die Ressourcen und die Energie darauf zu konzentrieren, dass wir auf europäischer Ebene da wirklich ein gutes Antikorruptions- und Menschenrechtssanktionssystem hinbekommen.
Wie siehst du auf europäischer Ebene die Mitwirkungsmöglichkeiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Transparency? Sind die gut ausgeprägt, gerade wenn es um so ein sensibles Thema geht, wie Sanktionen und Korruptionsbekämpfung? Oder ist da noch viel Luft nach oben?
Also wir sind da als Transparency sehr gut aufgestellt. Wir haben ein internationales Sekretariat, wir haben in Brüssel natürlich auch ein Büro. Und das ist auch sehr wichtig, weil, ich meine, das zentrale Lobbying findet in Brüssel statt. Das wissen viele Verbände und Unternehmen. Und es gibt natürlich eine Asymmetrie. Also wir sind eine kleine zivilgesellschaftliche Organisation, die hauptsächlich über Spendengelder lebt, während große Verbände und Industrieunternehmen natürlich mit Millionen dort auflaufen und mit einem Heer von Lobbyisten unterwegs sind. Und deswegen ist es gerade für Zivilgesellschaft umso wichtiger, präsent zu sein und die Zugänge zu haben, um überhaupt Gleichgewicht will ich noch nicht mal sagen, aber sagen auch präsent zu sein und auch andere Vorschläge zu machen, als natürlich die Interessen der Verbände großer Unternehmen, großer Betriebe, großer Firmen. Und in dem Zusammenhang ist es für uns eben auch so wichtig, dafür zu sorgen, dass es transparent ist. Ich habe ja nichts gegen Lobbying, auch Transparency und auch Menschenrechtsorganisationen lobbyieren für das Thema, was ihnen am Herzen liegt. Und Lobbying selber wird man nicht unterbinden können, ist auch gar nicht sinnvoll in einer Demokratie. Aber wichtig ist zum einen der gleiche Zugang und zum anderen natürlich, dass auch Transparenz hergestellt wird. Also wer versucht, über welchen Wege, mit welchen Kanälen, mit welchen Vorgaben seine Interessen da durchzusetzen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir ein Lobbyregister haben, was jetzt auch auf deutscher Ebene endlich in einer sinnvollen Form möglich ist. Auf europäischer Ebene haben wir das. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass Licht ins Dunkel kommt, wie wir bei dieser anderen Studie gesehen haben, damit eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Medien, Öffentlichkeit sehen können, wie dort Lobbying betrieben wird.
Du hast vorhin schon ein Thema angesprochen, das auch Schwerpunktthema unseres Gesprächs heute ist, weil ihr ein Positionspapier dazu veröffentlicht habt, ganz aktuell zum Thema strategische Korruption bekämpfen, Resilienz der Demokratie stärken. Darin definiert ihr den Begriff strategische Korruption wie folgt, ich zitiere, der Einsatz korruptierender Mittel durch einen Staat, um direkt oder indirekt die politische Willensbildung in einem anderen Staat zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. Und weiter schreibt ihr, autokratische Staaten wie Russland, China und Aserbaidschan setzen auch strategische Korruption als Instrument ihrer Außenpolitik gegen Demokratien ein, um dort die politische Willensbildung zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. Dabei können sie auch auf die Unterstützung rechts- und linksextremistischer Initiativen, Bewegungen und Parteien zählen. Diese Form der Korruption ist auf strategische, langfristige Einflussnahme ausgelegt und kann auch als Bestandteil des nicht-militärischen Arsenals moderner Kriege, in Anführungsstrichen hybride Kriegsführung, betrachtet werden. Zitat Ende. Dieses sechsseitige Strategiepapier differenziert zwischen zwei Arten der strategischen Korruption, was ich auch sehr spannend finde. Erstens die oben genannte, die auf die Destabilisierung unserer Staaten und unserer demokratischer Strukturen angelegt ist, weshalb der Begriff hybride Kriegsführung sehr gut zu passen scheint. Und zweitens, Staaten wie Katar setzen dagegen strategische Korruption nicht primär zur Destabilisierung unserer europäischen Staaten ein, sondern vor allem zur Reputationspflege und zur Erschließung lukrativer Geschäfte. Die Gefahr ist dadurch allerdings nicht geringer, schreibt ihr in eurem Papier, weil es das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen untergräbt. Das finde ich sehr spannend, weil ihr diese sechs Seiten schließen lasst in Form von 10 Maßnahmen, die ihr fordert zum besseren Schutz vor strategischer Korruption. Kannst du skizzieren, welche aus deiner Perspektive besonders relevant sind und wie sie wirken sollten? Gehören beispielsweise auch Sanktionen dazu?
Ja, also zunächst nochmal zum Begriff der strategischen Korruption. Wir haben das sehr intensiv bei uns in Transparency diskutiert. Vielleicht an der Stelle nochmal, dass wir eine Organisation sind, die hauptsächlich durch das Ehrenamt lebt. Also wir haben sehr viele tolle Leute mit Berufserfahrung in den verschiedensten Bereichen dabei, aus dem Bereich sagen, des Finanzwesens, Staatsanwaltschaften, Richter, Journalismus, was auch immer. Und dieses Papier ist im Grunde hauptsächlich aus dem Ehrenamt entstanden. Und ich glaube, es passt haargenau in die aktuelle Diskussion der Bedrohung unserer Demokratie von innen und außen. Und gerade eben, du hast es zitiert, was Russland angeht, was China angeht, also Einflussoperationen, die gezielt vorgenommen werden, die Demokratie zu destabilisieren, Glaubwürdigkeit zu erschüttern, einen Keil sagen, in die Demokratie zu treiben, zu spalten. Und deswegen ist es eben so wichtig, das zu erkennen und Instrumente zu haben, um dagegen vorgehen zu können. Und wir haben es ja zuletzt auch im Europawahlkampf gesehen, dass zwei namentlich bekannte Vertreter der AfD mutmaßlich von China und Russland bestochen wurden, ganz gezielt sozusagen, um in Deutschland demokratische Prozesse zu delegitimieren und dort sich einen Vorteil zu verschaffen für die russische Seite oder auch für chinesischen Einfluss. Und deswegen ist es wichtig, sich das nochmal genauer anzuschauen, wie passiert denn das eigentlich und die Instrumente zur Verfügung zu haben. Und deswegen fordern wir das zunächst mal, weil wir der Meinung sind, dass es erstmal auf politischer Ebene das Bewusstsein dafür geben muss, was da eigentlich genau passiert, wer da dahinter steckt und mit welchen Instrumenten man dagegen vorgehen kann, dass wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag fordern. Es kann auch ein Untersuchungsausschuss sein, aber ein Gremium, was sich konzentriert auf dieses Phänomen. Was wissen wir? Was brauchen wir an geheimdienstlichen zusätzlichen Informationen, auch an Sanktionierungsmöglichkeiten und so weiter? Also das wäre das Erste. Ein Gremium des Deutschen Bundestages, wir schlagen eine Enquete-Kommission vor, dass das ganze Thema sich mal ganz genau anschaut und einen Handlungsleitfaden entwickelt. Der zweite Punkt wäre eine nationale Antikorruptionsstrategie, also wo man genau einen Aktionsplan macht, einen Fahrplan macht und sagt, das gehen wir mit einem Strafgesetz an und dort brauchen wir mehr Personal in der Umsetzung und was auch immer. Das dritte wäre tatsächlich, dass wir wissen ja auch schon einiges, also zum Beispiel die Abhängigkeit Deutschlands in der Energieversorgung von Russland. Da gibt es ja nun auch mittlerweile viele Recherchen dazu, die dieses Netzwerk, das Gazprom-Netzwerk durchleuchtet hat und wo eben auch namhafte Politikerinnen und Politiker aus Deutschland sozusagen sich in das russische Interesse gestellt haben. Also natürlich am bekanntesten der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der also sehr, sehr lukrative Jobs angenommen hat, um damit russisches Interesse in Deutschland zu vertreten. Und in dem Zusammenhang fordern wir, dass es nicht so einfach mehr sein kann, dass wenn Minister, Bundeskanzler, Abgeordnete, Staatssekretäre ausscheiden aus ihrem Amt, sie ihr Wissen mitnehmen und dann möglicherweise einem nicht freundlich gesonnenen ausländischen Staat zur Verfügung stellen. Und hier brauchen wir eine ganz entschiedenere Regelung bei den Karenzzeiten, also der Übergangszeit zwischen Amt oder Mandat und der neuen Aufgabe. Im Beamtenrecht haben wir da eigentlich relativ lange Übergangsfristen und beim Wechsel in der Politik gibt es die nicht oder nur sehr kurze. So, und da denken wir, dass zum Beispiel 5 Jahre eine geeignete Übergangszeit wäre, wo man sein Netzwerk, sein Wissen, was man im Amt erworben hat, auch mit Steuermitteln sozusagen erworben hat, nicht dann jemand anderem mit möglicherweise schlechten Absichten zur Verfügung stellen kann. Also hier eine viel klarere, auch eingeschränktere Regelung, dass das, was wir bisher erleben in vielen Fällen, dass das Wissen mitgenommen wird und zum Teil eben auch gegen die Demokratie dann eingesetzt werden kann, dass wir sowas unterbinden können.
Vielen Dank. Zu dem Thema Magnitsky-Sanktionen, das sind die Sanktionen, die seit 2012 in den USA entwickelt wurden, die heute von vielen anderen Ländern auch eingeführt werden, da habe ich noch eine Nachfrage. Und zwar wurde jetzt Karamurza zu 25 Jahren Haft verurteilt aufgrund seiner Opposition zum Putin-Staat und Putin-Regime. Und auch Opposition zum Krieg in der Ukraine durch dieses Regime. Was ich sehr spannend fand, was glaube ich auch ein bisschen untergegangen ist in der Berichterstattung, er wurde von dem gleichen Richter verurteilt, unter anderem von dem gleichen Richter Sergej Podoprigorov, der bereits im Jahr 2008 den Namensgeber der Magnitsky-Sanktionen, Sergei Magnitsky, in Untersuchungshaft hat nehmen lassen. Das heißt, jemand, der jetzt seit vielen Jahren selbst gelistet ist auf dieser Sanktionsliste der Amerikaner durch den Magnitsky Act von 2012, der ist heute noch immer im Amt als Richter in einem Unrechtsregime und unternimmt alles, um Oppositionelle für immer hinter Gitter verschwinden zu lassen. Da fragt man sich doch als Beobachter, was bringen überhaupt diese gezielten Sanktionen, die einzelne Akteure, die für schwere Menschenrechtsverletzungen die Verantwortung tragen, Listen mit Reiseverboten belegen, deren Vermögen einfrieren, soweit es in den USA überhaupt ist. Was bringen solche Sanktionen? Erzeugen die nicht eher das Gegenteil statt einer Entsolidarisierung dieses Richters mit einem Unrechtsregime, das uns, dem Westen, die lange Nase gezeigt wird, weil wir können gar nicht durchgreifen mit unserem Sanktionsregime und dieser korrupte Richter kann immer noch weitermachen mit seiner Unrechtsarbeit?
Also dieses Beispiel zeigt natürlich auch die Grenzen von solchen Sanktionsregimen. Als Menschenrechtspolitikerin bin ich erstmal froh, dass wir dieses Instrument haben, weil es zum einen eben auch ein Unrechtsurteil ist, also oder eine Bestätigung, dass das, was dort passiert, Unrecht ist. Und zwar international. Damit können auch Menschenrechtsaktivisten arbeiten. Dass man sagt, diese Person ist gelistet. Dann ist das schon mal klar, da muss man nicht erst noch mal neu belegen, was da passiert ist, sondern man kann sich sozusagen auf einen Prozess beziehen, wo ja auch entsprechende Tatsachen auch bewertet werden. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber natürlich kann so eine Listung oder so ein Sanktionsregime nicht einwirken auf das Land, in dem diese Person tätig ist, in dem dieser Richter dann weitere Unrechtsurteile spricht. Aber es ist gut, dass es es trotzdem gibt, weil es auch deutlich macht, in der Europäischen Union oder in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien, wir haben erkannt, was du tust. So, also diese Person kann nicht mehr einreisen, diese Person kann ihr Geld nicht in den USA zum Beispiel anlegen. Wird jetzt vielleicht nicht, sagen die, groß beeindrucken, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, auch nach außen in die Weltöffentlichkeit zu signalisieren, dass dieser Person kein Vertrauen zu schenken ist. Wird nicht die Menschenrechte in Russland oder in China jetzt, wird denen nicht zur Durchsetzung verhelfen, aber könnte auch für andere Länder eine Möglichkeit sein, zu sagen, wir schließen uns dieser Wahrnehmung an, dieser Sanktionierung an, sodass der Handlungsspielraum der sanktionierten Personen auch immer enger wird. Das ist ja in diesem ganzen Menschenrechtsbereich so, dass wir relativ wenig Handlungsmöglichkeiten haben auf Menschenrechtsverletzungen in autoritären Regimen. Da kann man Naming and Shaming machen, da gibt es Sonderberichterstatter, Berichte und so weiter, Prozesse vor den Vereinten Nationen. Es gibt natürlich internationalen Strafgerichtshof, all sowas, aber wir haben natürlich kein Sanktionsregime, wie wir es in einer Demokratie, in einem Nationalstaat haben, mit Strafgesetzen. So. Aber ich bin froh, dass wir diese Instrumente überhaupt haben. Sie sind über Jahre und Jahrzehnte erkämpft worden von Menschenrechtsaktivisten. Sie lösen das Problem nicht, aber sie machen deutlich, dass Menschenrechte gelten. Sie geben auch eine Orientierung und sie machen deutlich, was Recht ist und was Unrecht.
Was mir aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren diese Antikorruptionssanktionen insbesondere gegen Akteure in Ländern verhängt wurden, die sozial, sagen wir mal, eher zu den schwachen Ländern mit viel sozialer Ungleichheit zählen. Beispielsweise das amerikanische Magnitsky-Sanktionsregime wurde am intensivsten gegen 68 Bulgaren verhängt vor wenigen Jahren. Bulgarien in der EU auch eines eher der wirtschaftlich schwächeren Länder. Was aber ganz aktuell jetzt im April, am 30. April von Großbritannien und am 30. Mai von den USA auch koordiniert verhängt wurde, sind Sanktionen gegen ugandische Einzelpersonen, die sich besonders, wie die Parlamentssprecherin Anita Annette Among, haben zu Schulden kommen lassen Korruption in der ärmsten ugandischen Region Karamoja. Sie haben sich dort der Korruption, des Diebstahls an den Ärmsten sozusagen schuldig gemacht. Und daher meine Frage zu diesem Kontext oder Nexus zwischen sozialer Ungleichheit, Armut und Korruption. Wie bewertet ihr das als Transparency International, als Ursache sozusagen, als Motiv, dass so massive Korruption vorkommt, dass die internationale Gemeinschaft darauf nur mit Sanktionen im Grunde reagieren kann und muss?
Also Korruption führt zu extremer Armut und nutzt diese Armut aus und verschärft sie. Und deswegen sagen wir ja, dass Korruption und Menschenrechtsschutz oder das Kampf gegen Korruption und Menschenrechtsschutz Hand in Hand gehen, weil durch korruptives Vorgehen die Menschenrechte gerade der Ärmsten, der Armen, der Vulnerabelsten verletzt werden. Und also es gibt ein ganz schönes Beispiel aus der Gründungszeit von Transparency International. Unser Gründer Peter Eigen war vor über 30 Jahren bei der Weltbank aktiv und er war dort auch für die Region Westafrika zuständig. Und er hat verhandelt dort mit den zuständigen Ministern über das Gesundheitssystem und über Gelder der Weltbank zur Verbesserung des Gesundheitssystems. Und seine damalige Ehefrau war Ärztin und sie hat ehrenamtlich in, ich glaube es war Kenia, gearbeitet in einem AIDS-Krankenhaus. Eine Wellblechhütte unter den furchtbarsten Bedingungen. Und dieses Krankenhaus sollte mit Mitteln der Weltbank erneuert werden und einfach mit guten hygienischen Zuständen und Instrumenten. Und sie arbeitete dort und sagte, sag mal, wann kommt denn euer Geld? Hier ist nichts. Was verhandelst du mit dem Gesundheitsminister? Und dann hat er dann nochmal nachgefragt und dann hieß es, ja, ist alles auf dem Weg. Und dann wurde diese Wellblechhütte beseitigt und die Ärztin wartete und wartete und wartete. Und es vergingen Tage und Wochen und Monate und es wurde nichts gebaut. Das heißt, die Situation war nachher schlechter als vorher. Sogar die ganz dürftigste Versorgung, die da noch vorhanden war, wurde eliminiert. Das Geld ist in korrupte Kanäle geflossen und die Situation war nachher schlechter wie vorher. So. Und das war, so erzählt es Peter Eigen, der Auslöser, warum er Transparency International gegründet hat. Also er war dann so erbost und die Weltbank war zur damaligen Zeit nicht bereit, gegen Korruption vorzugehen. Die haben gesagt, es ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder, da halten wir uns raus. Dann ist er ausgestiegen aus seinem Job bei der Weltbank und hat gesagt, er möchte etwas tun gegen die Korruption und hat mit anderen Gleichgesinnten diese internationale Antikorruptionsorganisation gegründet, weil er gesagt hat, Korruption tötet. Ganz einfach. Und er hatte, sagen, durch seine Frau, die an der Basis gearbeitet hat als Ärztin, sagen, hat er diese Information bekommen. Und da sieht man, wie Armut Menschen zerstört, Korruption zu dieser Armut führt und Menschen tötet. Und ich glaube, das ist sozusagen der eigentliche Grund, warum Transparency so wichtig ist, weil es ist eben im Kampf gegen Armut, im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, im Kampf gegen Umweltzerstörung, im Kampf gegen Klimazerstörung, ist Korruption die treibende Kraft und deswegen muss man an diesem Punkt ansetzen.
Das war noch nicht das Schlussstatement, weil du weißt ja, dass ich für dich auch noch eine abschließende Frage aufgespart habe für das Ende des Gesprächs. Und zwar auch wieder zum Thema strategische Korruption bzw. angelehnt an euer Papier, in dem ihr auch Aserbaidschan ansprecht. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, als ich gefragt habe, was machst du aktuell, dass du dich auf die Weltklimakonferenz in Baku, Aserbaidschan, im November 2024 vorbereitest. Und deshalb meine abschließende Frage an dich zu diesem Thema. Was für ein spezifisches, was für eine Perspektive, Arbeitsperspektive hast du jetzt seitens Transparency Deutschland, wenn es um die Weltklimakonferenz und das Land Aserbaidschan geht, als Akteur der strategischen Korruption und Zielland eurer Arbeit?
Ja, also Korruption führt ja nicht nur zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption führt auch zu Erderhitzung, zur Zerstörung unserer Umwelt, unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und die Weltklimakonferenz in diesem Jahr findet nun ausgerechnet in Aserbaidschan statt. Und Aserbaidschan ist das Land, was fast schon sprichwörtlich ist für Korruption. Wir erinnern uns, es ist noch nicht so lange her, dass Aserbaidschan führende Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats bestochen hat, damit die gegen eine Resolution über politische Gefangene im Europarat stimmen. Deutsche Abgeordnete auch dabei. Und natürlich ist Aserbaidschan auch ein Land, was seinen Reichtum über Gas und Öl herstellt. Das heißt, das Interesse des Landes ist es natürlich, dass das fossile System weiterläuft und dass ein CO2-freies Wirtschafts- und Energieversorgungssystem nicht in ihrem Interesse liegt. So, und deswegen ist es so wichtig, dort auch nochmal hinzuschauen, wer ist da eigentlich als Lobby unterwegs? Wer versucht dort seinen Einfluss geltend zu machen, um die weitere Umsetzung der Klimaziele, internationale Vereinbarungen möglichst zu verwässern, aufzuweichen, in die Zukunft zu verschieben? Und das sehe ich als Aufgabe von Transparency, nicht nur, aber auch, weil es ist eben auch zivilgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur der politischen Entscheiderinnen und Entscheider, sondern dort auch als Zivilgesellschaft vor Ort zu sein und Einfluss auszuüben, dass so eine internationale Weltklimakonferenz, dass deutlich wird, wer hat hier eigentlich wessen Ohr, wer kann Einfluss nehmen und wie können wir erreichen, dass bei einer Weltklimakonferenz tatsächlich etwas getan wird zum Schutz des Klimas.
Euch wird die Arbeit nicht ausgehen im Kampf gegen Korruption. Da bin ich mir jetzt nach unserem Gespräch noch sicherer als vorher. Vielen Dank, liebe Margarete, dass du da warst im 57. Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank für das nette Gespräch und die spannenden Informationen.
Herzlichen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.